in einem der Viertel einen jungen Mann wegen einer Ordnungswidrigkeit kontrolliert. Wie die zuständige Polizei der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, soll der 22-jährige Mann so getan haben, als wolle er aus dem Auto aussteigen, sei dann aber gegen einen Polizisten gefahren. Ein anderer Beamter habe daraufhin auf den jungen Mann geschossen. Der sei im Krankenhaus gestorben. Nantes Bürgermeisterin sprach der Familie des Getöteten ihr Beileid aus und forderte eine transparente Aufklärung des tödlichen Polizeieinsatzes. Die Priorität sei aber erst einmal, die Ordnung in den Vierteln wiederherzustellen.
Polnische Richter wollen heute gegen ihre Zwangspensionierung demonstrieren. Das Gesetz der nationalkonservativen Regierung tritt in Kraft und es schickt 27 der mehr als 70 Richter am obersten Gericht in den Ruhestand, weil sie die neue Altersgrenze von 65 Jahren überschreiten. Viele Richter wollen trotzdem zur Arbeit gehen. Malaysias ehemaliger Regierungschef Najib ist vor dem obersten Gerichtshof des Landes angeklagt worden. Er war im Mai als Ministerpräsident abgewählt worden. Ihm werden Korruption und Untreue vorgeworfen. Aus dem Studio Südostasien, Holger Senzel.
Er soll während seiner neunjährigen Amtszeit bis zu $1 Milliarde Staatsgelder unterschlagen haben. Auch seiner Frau Rosma wird vorgeworfen, sich auf Kosten des Volkes bereichert zu haben. Sie muss ebenfalls mit einer Anklage rechnen. Najibs Nachfolger als Premier ist der 92-jährige Mahathir Mohamed. Er war schon lange im Ruhestand, war aber auf die politische Bühne zurückgekehrt, um, Zitat, das kriminelle Regime Najib Razaks zu beenden.
Das Wetter. Heute fallen südlich einer Linie vom Niederrhein bis zum Bayerischen Wald gebietsweise Schauer und teilweise entwickeln sich starke Gewitter mit lokal heftigen Regengüssen und Hagel. Örtlich besteht Unwettergefahr. Im Nordwesten bilden sich gebietsweise dichte Wolkenfelder, aber es fällt kaum Regen. Ansonsten scheint auch heute wieder vielerorts die Sonne. Die Höchstwerte steigen im Nordwesten und Norden sowie an der Ostsee auf 19 bis 24 Grad, sonst auf 25 bis 32 Grad.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Es begrüßt Sie Annette Riedel zu einem Gespräch mit der österreichischen Fernsehjournalistin Elisabeth T. Spira. Sie ist eine in unserem Nachbarland sehr bekannte, mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilmerin. Unter anderem hat sie seit über 20 Jahren im ORF eine Fernsehverkupplungsshow, die schon fast Kultstatus hat. In Österreich. Ihr Vorname, Frau Spira, wird nicht wie der ihrer Landsmännin und Namensvetterin, der berühmten Kaiserin Elisabeth, ist sie mit S geschrieben, sondern mit Z. Warum haben Ihre Eltern Ihnen nicht den Namen Elisabeth mit Sissy S geschrieben gegeben, sondern mit Z, also wie die britische Königin geschrieben wird?
Weil ich auch in Großbritannien auf die Welt gekommen bin. Meine Eltern sind Juden, also ich bin auch jüdisch und es wäre nicht günstig gewesen, wenn ich in Österreich auf die Welt gekommen bin, weil ich bin 1942 geboren und das war, Gott sei Dank, waren sie beide in Großbritannien.
Also so eine Art Hommage.
Hommage an die dortige Königin und nicht an unsere Kaiserin, Elisabeth mit Z. Und der zweite Vorname ist Toni und das war der illegale Name meines Vaters, der Kommunist war und gegen die Nazis gekämpft hat. Also das eine ist sehr aristokratisch und das andere ist sozusagen Rebellion.
Und das Kürzel T das ist Ihnen auch wichtig, ne? Weil es taucht immer überall auf. Manche machen das ja, dass ja, sie dann einen Buchstaben im Namen haben, den sie mal weglassen und dann mal wieder nennen. Aber Ihnen ist das wichtig?
Es ist mir deswegen wichtig, weil eigentlich heiße ich Toni. Also Elisabeth nennt mich niemand. Außer die Zuseher natürlich, die mich sonst nicht kennen. Aber ich wollte nicht unter Toni Spira arbeiten, weil ich gesagt habe, ich habe angefangen mit Schreiben in Zeitungen und ich habe gesagt, wenn jemand schon so gescheit schreibt, dann sollen die Leute wissen, das ist eine Frau, nicht ein Mann. Und Toni ist normalerweise ein Männername.
Über Ihre Jugend als Kind kommunistischer jüdischer Eltern, Ihren Blick auf Österreich heute, über Fans und auch Kritiker Ihrer Fernsehsendung und warum Sie so gerne am rot-weiß-roten Lack Ihres Heimatlandes kratzt, wie sie sagt, darüber reden wir in der kommenden Stunde mit Elisabeth T. Spira. Im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur heute die bekannte österreichische Fernsehjournalistin Elisabeth T. Spira. Sie haben gesagt, Ihre Eltern waren kommunistische Juden. Wann und wie begann das für Sie als Kind eine Bedeutung zu haben?
Das ist schwierig zu sagen, weil wir sind nach dem Krieg so relativ schnell wieder nach Österreich, was ich eigentlich nie verstanden habe, weil ich glaube, ich hätte mich in England sicher wohler gefühlt. Aber die kommunistische Partei hat sozusagen meinen Vater gerufen, Kommunismus aufbauen in Österreich. Und meinen Vater liebe ich deswegen so, weil er immer Niederlagen erlebt hat. Also ich liebe ihn nicht wegen Erfolg, sondern wegen seinen Niederlagen. Also Gottlob, es ist nicht gelungen, einen kommunistischen Staat daraus zu machen. Allerdings das, was wir jetzt haben, gefällt mir auch nicht.
Dazu wollen wir auf alle Fälle nachher noch mehr reden. Aber nochmal ganz kurz zu Ihren Eltern. Sie sind, wie Sie gesagt haben, gleich nach dem Krieg zurück in das Land, in dem alle zurückgebliebenen Verwandten während der Nazizeit ermordet worden waren. War das tatsächlich dieser Auftrag, der Ihren Vater getrieben hat, oder blieb Österreich trotz allem Heimat?
Also natürlich war es Heimat für meine Eltern, für mich auch. Aber es war eine nicht sehr, sagen wir, menschenfreundliche Heimat für uns. Ich bin damit aufgewachsen, dass jederzeit wieder was passieren kann und dass dann die Leute wieder zu Hyänen werden. Also Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt. Aber ein Land ist keine Heimat in dem Sinn, sondern ein Fleck dieses Landes oder ein paar Menschen dieses Landes. Also so wie ich nicht alle Menschen liebe in diesem Land, liebe ich auch nicht den Großglockner, weil der ist mir zu anstrengend zu gehen und so weiter. Also Heimat ist das, was man sich aussucht.
Dann ist Österreich nicht Ihre Heimat.
Ja, nein. Ich sage, ich bin Wienerin. Das ist mir schon lieber. Also Wien ist mir nahe, alles andere, also da fremdel ich ein bisschen.
Sie haben eben gesagt...
Also ich bin Städterin und nicht Landbevölkerung.
Also keine Landpommeranze.
Nein.
Sie haben eben gesagt, dass Sie Ihren Vater für seine Niederlagen lieben, dass er Gott sei Dank keinen kommunistischen Staat aus Österreich gemacht hat. Dann sind Sie auch keine Kommunistin geworden. Also dieses Element, Ihre Eltern waren Kommunisten, ich glaube sogar Ihr Großvater war auch zumindest streng links, hat Sie nicht geprägt in dem Maße?
Nein, weil das ist mir auf die Nerven gegangen. Die Kommunisten waren halt so eine Moralanstalt. Ein bisschen ähnlich wahrscheinlich. Also ich habe mal einen Film gemacht über Nazi-Jugend und da habe ich schon ein paar Parallelen entdeckt. Mein Vater hat mir dann auch gesagt, kommt dir das nicht ein bisschen bekannt vor? Ich war mal eingeladen, also als 13-Jährige im Pionierlager Wilhelm Pick am Werbelinsee in Berlin mit Fahnenappellen und so weiter. Und ich habe mich einfach geweigert, die Uniform anzuziehen. Weil ich gesagt habe, ich habe meine Kleider mitgebracht und ich ziehe nichts Fremdes an. Also ich war alles, nur nicht Kommunistin.
Weil Ihnen Ideologien grundsätzlich verdächtig sind?
Ja, ja. Und zwar auf beiden Seiten. Ich meine, der Stalin war ja auch nicht gerade ein Lämmchen, oder?
Nee, das kann man weiß Gott so nicht sagen.
Ja.
Also Kommunistin sind Sie nicht. Sie haben gleich zu Anfang gesagt, Sie sind Jüdin. Leben Sie das auch?
Nein, nein. Also niemand von uns war religiös. Und man braucht nicht den lieben Gott, um zu wissen, was man ist. Und außerdem kann man Jude sein, ohne religiös zu sein. Das ist zwar seltsam, das ist wie Katholik ohne Katholizismus, aber es ist halt wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur die Religion. Es ist auch, also wahrscheinlich, wenn man nicht verfolgt worden wäre, wüsste ich gar nicht, wäre das weggeschmolzen, wäre ich halt irgendeine Wienerin gewesen, ohne jüdisch zu sein. Also die Verfolgung hat uns oder mich sehr geprägt.
Und als Sie dann in Österreich zurück waren, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war der Spuk vorbei und Sie durften Jüdin sein oder es auch sein lassen. Es spielte keine Rolle mehr?
Man hat ein bisschen herumgerauft. Nein, es spielte, also ich meine, das ist wirklich ganz was anderes. Ich habe nie Angst gehabt und meine Mutter hat mich wunderbar erzogen. Sie hat gesagt, wenn Sie spotten oder sonst was oder schimpfen, gib Ihnen ein Watschen. Sie wissen, was ein Watschen ist.
Eine Ohrfeige, haben Sie es mal gemacht?
Eine Ohrfeige. Also Ohrfeigen, da ich relativ klein bin, hätte ich müssen mir einen Sessel zuerst holen und das ist schwierig. Ich habe einmal an der Haltestelle bei zwei Männern, die irgendwie was Antisemitisches gesagt haben, habe ich so ein Schienbein mit dem Schuh hingehauen und dann bin ich also sofort davon gelaufen. Also ich weiß nicht, ob er das überhaupt bemerkt hat. Aber so Raufereien hatte ich schon ein paar.
Verbale dann eher, wenn Sie sagen, Sie sind nicht der Schlägertyp?
Ja, aber auch, ich bin wirklich kein Schlägertyp, weil ich einfach zu klein bin. Also, aber ich kann daher auch gut verschwinden. Aber es war irgendwie auf einer Berghütte, wo dann so Burschenschaftler dort gesessen sind und die angefangen haben zu antisemiteln. Und dann haben wir eine Schlacht begonnen. Und ich habe einem, und da bin ich bis heute stolz, das Nasenbein zertrümmert. Also so schön war er nachher nimmer mehr.
Oh, so sanft waren Sie ja dann doch nicht immer nur. Das ist ziemlich weit in der Vergangenheit. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass Sie heute niemand mehr mit 75 das Nasenbein brechen werden.
Nein.
Aber
nein,
Sie müssen sich noch immer wehren gegen Antisemitismus?
Nein, das, also ich, man beschimpft mich ja nicht oder so. Aber ich bin einfach hellhörig. Und man weiß, was zu erwarten ist, wenn man jemanden kennenlernt. Ich rieche sofort oder ich spüre sofort, was los ist mit dem. Deswegen bin ich auch Journalistin geworden und bin vor allem an den Menschen dicht dran. Weniger Theorie, sondern ich brauche die Leute um mich und brauche das Schnuppern. Brauche das Schnuppern, was entwickelt sich, wie entwickelt sich es und so.
Sagt Elisabeth T. Spira. I'll Get Along singt Michael Kiwanuka. Das ist ein Titel vom Debütalbum des britischen Soul-Sängers, dessen Eltern aus Uganda stammen. Die Dokumentarfilmerin Elisabeth T. Spira, die seit 45 Jahren für den österreichischen Rundfunk, für das Fernsehen ORF arbeitet, ist heute Morgen Gesprächsgast im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt, Frau Spira, viele Motive für die Berufswahl Journalist oder Journalistin. Aber eines gehört bei uns allen zwangsweise dazu. Das ist Neugier. War das auch Ihr Hauptmotiv?
Ja, ich war neugierig. Ich wollte einfach Menschen kennenlernen, sagen wir, in die Seele hineinschauen. Also entweder ist man Psychoanalytiker, da liegt immer irgendwer am Bett und redet oder redet nicht, das interessiert mich weniger. Sondern ich wollte einfach durchs Land fahren und wissen, warum ist das damals so passiert und kann es wieder passieren. Also das war eigentlich
also die nationalsozialistische Zeit.
Ja, ja, das war meine Ausgangsposition.
Sie kratzen gern am rot-weiß-roten Lack, haben Sie in irgendeinem Interview mal gesagt. Das haben Sie gern gemacht, das machen Sie noch heute im mittlerweile 76. Lebensjahr. Wenn der Lack dann mal Kratzer hat, welche Art von Österreich entdecken Sie da drunter?
Oh, also im Moment ist es eben so, wie es ist, aber man braucht sich nicht zu fürchten. Das ist der große Unterschied.
Aber was heißt, es ist so, wie es ist?
Also wenn der Innenminister von der Freiheitlichen noch dazu wahrscheinlich einer der schwierigsten.
Und von der rechtspopulistischen FPÖ, die in einem
von der rechtspopulistischen FPÖ
Bündnis
ist.
Mhm.
Ist das nicht ein angenehmes Gefühl für mich? Für andere, für die Wähler wahrscheinlich, die ihn gewählt haben, schon. Möglich, weiß es nicht. Also wenn das sozusagen eine konservativ und rechts, besonders rechtslastige Beziehung ist und die Gesetze entwerfen, jetzt wollen sie wieder mal den 12-Stunden-Tag statt dem 8-Stunden-Tag, wo dann große Demonstrationen sind, wo der Bundeskanzler mit vornehmen Gästen auf dem Berg sitzt und, also, und sozusagen nicht zu den Leuten redet oder zu der Gewerkschaft redet, also wo dann 60 bis 100.000 Leute demonstrieren, dann muss man das zur Kenntnis nehmen und schauen, dass die nächsten Wahlen anders verlaufen.
Das ist jetzt sozusagen das politische Lackkratzen, um bei dem Begriff zu bleiben. Aber Sie haben ja auch in den verschiedenen Fernsehformaten, die Sie über die Jahrzehnte gemacht haben, zum Beispiel die Alltagsgeschichten zwischen 1985 und 2006, 30 Jahre lang in gewisser Weise am Lack gekratzt. Sie sind nicht zu den braven Bürgern gegangen, zu den Geschäftsleuten, zur High Society, sondern Sie sind dahin gegangen, wo man Volkes Stimme einfangen kann, zur Wurstbude, zum Pfandleihhaus, zu den Freunden der Freikörperkultur, also den Nackerten an der Donau. Und die waren nicht immer ganz nüchtern, wenn sie sie gefilmt haben und reden haben lassen, haben nicht immer ganz stubenrein geredet. Auch da so ein bisschen kratzen an dem, was schön, was glatt, was präsentabel ist. War das Ihr Motiv dabei?
Ja, es war sozusagen, einerseits bin ich lieber mit den Leuten weiter unten als weiter oben.
Warum? Also,
weil Bürgerliche mich auch gar nicht in die Wohnungen lassen haben, kann ich mich erinnern. Also das, die muss man, die kann man nicht, ich mache ja gern Reportagen und mach nicht gern vorher mit Leuten Interviews aus, also Termine aus, sondern man geht wohin und schaut, wer sitzt da in dem Kaffeehaus, in dem Wirtshaus, wer schwimmt da, wer ist nackert, wer ist anzogen und so weiter. Und ja, und man macht das ad hoc, man sitzt einfach unvorbereitet mit den Leuten und plaudert über das oder über das, was sie ärgert, was sie freut und so weiter. Das geht mit Bürgerlichen auf keinen Fall. Also wenn man da nicht schon einen Termin ausgemacht hat vor 3 Monaten, reden sie nicht mit dir. Lassen sie dich nicht rein ins Haus oder in die Villa oder sonst was. Oder auch, es ist völlig unmöglich, in ein besseres Wirtshaus zu gehen und zu sagen, ach, wir sind vom Fernsehen da, was sagen Sie über Politik oder gefällt Ihnen Ihr Leben, wie es ist und so. Also das geht irgendwie alles nicht. Außerdem interessieren mich die da unten unter Apostroph mehr und machen mir mehr Spaß als die da oben.
Das hat Ihnen ja durchaus, also sehr, sehr viele Zuschauer eingebracht, aber genau, ja. Auf die muss ich natürlich auch kommen. Der Begriff des Sozialpornos stand im Raum, also dass Sie mit einer voyeuristischen Grundhaltung an diese armen, kleinen Menschen, die sich nicht wehren können und dann auch noch halb besoffen sind, herangehen. Was hat diese Kritik mit Ihnen gemacht?
Nicht viel, weil es waren sozusagen 20 Jahre Jüngere. Also vor allem haben mich jüngere Kollegen in linken Zeitschriften oder so, waren linker als ich oder so. In Wirklichkeit kamen sie aus entweder Nazi-Familien oder sehr bürgerlichen Familien und haben sich irgendwie, also aus der Provinz oder so, und haben sich in Wien sozusagen aufgerafft, links zu werden und links zu denken. Und das war alles sehr sozusagen krampfhaft. Eine Generation später liebt die Sachen wieder sehr. Also das ist so wie Tochter und Mutter oder Sohn und Mutter, da ist das Verhältnis meistens ein bisschen angespannter.
Es hat Sie also nicht wirklich angefochten, wenn ich es richtig verstehe, aber Nein. Es hat Ihnen durchaus auch Ärger eingebracht. Also eine Ausgabe dieser Alltagsgeschichten ist legendär. Stammtisch hieß sie, 1988 gedreht. Es ging um die Unterstützer am Stammtisch für den sehr umstrittenen Bundespräsidenten und früheren Wehrmachtsoffizier in Österreich, Kurt Waldheim. Nein. Da haben die wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Das landete im Giftschrank des österreichischen Fernsehens. Und erst vor zwei Jahren ist es ausgestrahlt worden.
Mutig.
Warum jetzt? Aber
auch spät am Abend.
Ach, okay, dass es keiner sieht?
Weiß ich nicht. Warum jetzt? Ja, also jetzt, ich meine, jetzt kann man das aussenden, ohne dass der Hauptabteilungsleiter Angst bekommen muss.
Da hat sich dann aber schon was entspannt an dem Eck. Sind die alten Nazis weg oder die dann noch mitzureden hatten?
Die sind natürlich, die alten Nazis sterben aus. Also ich meine, die leben genauso nicht ewig wie alte Kommunisten oder wer auch sonst immer. Ne? Diese Generation gilt nichts mehr. Also die ist entweder ausgestorben oder sitzt im 90 oder über 90 ein bisschen vertrottelt und vergammelt im Altersheim.
Also man kann es jetzt machen, musste man es vielleicht auch machen, weil zwar die Alten aussterben, aber neue nachwachsen?
Nein, ich wollte nicht, dass es ausgestrahlt wird, weil ich gesagt habe, das ist heute eine sehr harmlose Geschichte. Und wenn, hätte man müssen danach eine Diskussion im Fernsehen machen, warum es damals verboten war. Also warum man das so lange nicht gezeigt hat. Und das war auch nicht der Fall, sondern man hat sozusagen auch versteckt, damit man sagt, man war sehr mutig, eine Dokumentation gezeigt, die überhaupt nicht mehr aktuell war und wo eigentlich alle Leute schon mehr oder minder weg waren.
Elisabeth T. Spira bei Deutschlandfunk Kultur und Musik von Judith Owen, Hot Stuff von ihrem neuen Album Rediscovered, auf dem die Waliserin ausschließlich Songs anderer Künstler interpretiert, wie auch Hot Stuff, bekannt geworden, manch einer mag sich daran erinnern, durch Donna Summers Disco-Version des Titels von 1979. Im Gespräch ist die österreichische Fernsehjournalistin Elisabeth T. Spira. Mitte Juli läuft im ORF die 22. Staffel ihrer Sendung Liebesgeschichten und Heiratssachen an. Singles stellen sich da im Gespräch mit Ihnen vor, sich und ihr privates Umfeld, auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin. Die Sendung hat konstant enorm hohe Einschaltquoten. Manche bangt schon, dass es jetzt tatsächlich nach 22 Jahren endgültig Schluss ist mit diesem Format. Jeweils ein meist älterer Mann oder eine meist nicht mehr ganz junge Frau geht mit einer Art Seelenstriptease vor Ihnen, mit Ihnen auf Partnersuche. X Zuschauer sehen das seit 2 Jahrzehnten, ist Kult. Warum?
Also warum es Kult ist, dürfen Sie mich nicht fragen, ich habe keine Ahnung. Aber ja, aber es freut mich.
Die Zuschauer also, werden doch auch reagieren und aus diesen Reaktionen kann man doch möglicherweise schon herauslesen, was das
ich denke darüber nicht nach, weil sonst wäre ich zu eitel und ich rede auch nicht drüber, sondern ich sage, solange es so ist und es, wir wissen ja nicht, ob es so bleibt, soll es mich sehr freuen.
Und dann machen Sie weiter.
Aber warum es ist, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich ist es eine gute Sendung.
Das kann durchaus sein. Sie haben
sich und es ist sozusagen eine nicht so ernsthafte Sendung. Also ich habe ja auch, Gott sei Dank, ein bisschen Humor und so und ich ziehe die Leute nicht aus oder durch den Kakao oder so. Also es sind jeweils 7 Leute pro Sendung. Und da gibt es immer 1 oder 2, die ein bisschen seltsam sind und so. Und da schauen sich halt die Leute gerne an.
Wie kommen Sie auf diese Menschen? Also es wird Bewerbungen geben, denke ich.
Die melden sich alle.
Ja, und dann muss man ja aussuchen. Das macht wahrscheinlich ein Team. Das letzte Wort, unterstelle ich, haben Sie. Und was sind da Ihre Kriterien? Der ist mir besonders sympathisch, der ist besonders schräg, das ist eine besonders arme Socke, weil erkennbar findet der oder die nicht so leicht einen Partner. Oder was? Wonach suchen Sie aus?
Genau so. Also ich meine, das ist ein komischer, was können wir ungefähr kriegen? Und ich brauche 7 sehr verschiedene Leute, sonst ist die Sendung langweilig. Wenn einer reich ist, das passiert allerdings sehr selten, dann reicht es, dass er Geld hat. Weil der wird sowieso bestürmt. Aber sonst ist es, ich meine, ja, man sucht sie ihm aus und schaut, dass man ein bisschen ein Jüngerer, ein bisschen ein Älteren und so weiter, ein bisschen einer, der gut ausschaut, einer, der weniger gut ausschaut. Das ist wie so eine Mischung. Einer, der ein bisschen dümmer ist, ein bisschen gescheiter, also alles.
Als Sie das Format damals erfunden haben, soll Ihr Vater wenig angetan gewesen sein. Der fand das zu unpolitisch, der fand das unseriös. Hat die Kritik Sie getroffen?
Nein, nein. Also mein Vater ist ja dann ziemlich bald danach gestorben. Also der musste es nicht mehr ansehen. Und er war nur entsetzt, was ist denn dir da eingefallen und so. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das leider mit dir nicht abgesprochen, ob das politisch korrekt ist oder nicht. So, während meiner Mutter und allen ihren Freundinnen, die waren sofort von Anfang an Fans. Und dann bin ich aber draufgekommen, dass die Freunde meines Vaters, die alle natürlich, also Männer haben sofort gesagt, also das haben sie sich nicht angeschaut, das ist ja Blödsinn und so. Mich dann plötzlich, weil wir eine ganz hübsche Dame einmal gehabt haben, sich erkundigt hat nach der und ich gesagt, ich habe geglaubt, du schaust dir die Sendung nicht an, hat er gesagt, du, das habe ich ganz zufällig gesehen.
Aus Versehen, also, hingesetzt.
Aus Versehen, also und die Jungen schauen sich es gerne an, zwischen 20
wirklich?
Und 30.
Was können die Jungen damit anfangen? Ich meine, die gehen über Partnerportale im Internet auf Partnersuche, wenn sie den Menschen
sie
auf der Straße
nicht auf
begegnen.
Nein, die gehen nicht auf Partnersuche, sondern es gefällt ihnen. Sie
schon,
lachen
aber
sie.
Was gefällt ja. ihnen daran? Weil es ist doch eigentlich für sie unglaublich altmodisch, diese Art, sich zu präsentieren, ja. diese Art, nach dem Held auf dem weißen Pferd zu suchen oder der Heldin. Das ist doch für die eigentlich aus einer anderen Zeit.
Ja, gerade deswegen wahrscheinlich. Deswegen. Aber ich kann es nicht sagen. Also ich weiß nur, dass mich sehr viele Junge auf der Straße ansprechen und sich freuen, was ich da mache. Also viel mehr als Ältere.
Sie selber haben Ihren Mann nicht durch eine Partnershow und auch nicht im Internet gefunden. Die sind
seit das hat es damals noch nicht gegeben.
Genau. Aber hätten Sie es dann gemacht, wenn es das schon gegeben
Nein.
hätte? Warum
Nein.
nicht?
Also weil ich normalerweise ungern über mich rede. Und wenn, dann nur also Anekdoten erzähle oder so. Also ich wage auf keinen Fall, ich würde nie etwas Trauriges über mich erzählen. oder etwas, wo ich Schwäche habe oder so. Auch nicht. Und das muss aber sein. Ich habe meine Männer lieber im Kaffeehaus kennengelernt. Oder es gab einfach Lokale, wo man diskutiert hat oder wo man bis um 2, 3 Uhr in der Nacht getanzt hat oder ich weiß nicht was. Also mir war das eigentlich sympathischer so als über irgendein Gerät oder so. Auch, ich habe auch kein Inserat. Also viele haben ja damals Inserate abgegeben, ne? In den Tageszeitungen.
Reden Sie denn mit Ihrem Mann, dem ehemaligen Burgschauspieler Hermann Schmidt, mit dem Sie seit über 37 Jahren verheiratet sind, über Ihr Format, über diese Partnershow auch? Was hält er davon?
Er liebt das.
Ehrlich?
Ja.
Was liebt er dran?
Das müssen Sie ihn fragen. Also ich weiß nur, dass er... Nein, aber er liebt die Geschichten. Ich bin ja eine Geschichtensammlerin. Er mag das einfach. Und ich meine, das ist auch wahrscheinlich mein Talent, dass ich gut Geschichten erzählen kann und sozusagen das Wesentliche finde. Also nicht so viel in Anteilnahme schwelgen, was ja viele machen, was ich völlig uninteressant finde, sondern ich zeige einfach einem Menschen, also der hat 4 Minuten oder so und er darf auch 1, 2 Hobbys vorstellen, also kann Motorrad fahren oder malen oder was auch immer. Und er kriegt seine Musik. Also das Ganze ist einfach eine sehr lebendige Sendung. Ich weiß nicht, ob Sie sie jemals gesehen haben.
Ja, ich habe es mir schon angeschaut.
Ja, das ist alles.
Und das ist viel. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Im Gespräch. Und jetzt Musik aus dem hohen Norden von der norwegischen Sängerin Kari Bremnes. Gespräch ist die österreichische Fernsehjournalistin Elisabeth T. Spira. Sie sind, wir haben es schon gesagt, seit rund 45 Jahren beim ORF. Spielt denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute aus Ihrer Sicht im vielstimmigen Konzert der diversen Medien überhaupt noch eine wichtige Rolle?
Ich glaube schon, weil wir sozusagen korrekt berichten müssen, weil wir also einfach für alle da sein müssen. Wir können uns auch als Einzige wahrscheinlich leisten, durch die Beiträge, die Leute zahlen, sozusagen ordentliche entweder Filme, Programme, Nachrichten zu machen, politische Sendungen zu machen. Das kostet ja alles, wenn man das korrekt machen will und gut machen will, eine wirklich Menge Geld, die Private wahrscheinlich nicht haben. Oder sie machen dann Blödsinn, damit sie sozusagen viele Zuschauer bekommen.
Aber da muss ich jetzt doch ein bisschen bös fragen, passt dann eigentlich ein Format wie Ihres, über das wir gerade gesprochen haben, Liebesgeschichten und Heiratssachen, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wäre der nicht bei Privaten besser aufgehoben?
Nein, weil der wäre schlampert gemacht. Ja, der wäre schier gemacht, der wäre zu billig gemacht. Es gibt ja solche Formate in den Privaten mit solchen Themen, aber es wäre nicht so seriös gemacht und auch mit Geld gemacht. Also wir fahren zu jedem Einzelnen nach Hause, egal ob er in Tirol wohnt oder sonst wo. Wir lassen sie nicht in ein Studio kommen und marschieren dann schnell drüber hinweg, sondern es wird geschnitten und wird sozusagen, egal ob das jetzt eine feine Dokumentation ist oder eine solche Sendung, es wird viel gearbeitet an so einer Sendung. Und das kann man sich als Privater kaum leisten.
Und jenseits dieser Sendung, Sie haben ja schon gesagt, der Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen ist für alle informativ, korrekt, sauber Journalismus zu machen. Ja. Und trotzdem ist der Öffentlich-Rechtliche auch in Österreich, vor allem kann man vielleicht sogar sagen, in Österreich seit Jahren in der Kritik. Können Sie das nachvollziehen?
Weil immer der sozusagen weniger dran ist, beleidigt ist. Also natürlich die Zuschauer kritisieren, weil ein Fußballmatch nicht gezeigt wird oder das nicht gezeigt wird oder das nicht so gut ist. Aber das Wesentliche der Kritik ist, dass immer die nicht in der Regierung sind und an der Macht sind, einfach weniger Platz haben als die an der Macht sind. Und wenn die an der Macht sind, einem selber nicht eigentlich unsympathisch sind, dann ärgert man sich drüber. Ne?
Aber die gerade an der Macht sind, sind ja äußerst kritisch dem ORF gegenüber. Also seit dem Amtsantritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz, von den Konservativen, von der ÖVP im Winter, ist diese Diskussion um den ORF wieder richtig aufgeflammt. Und seitdem streiten die Regierungspartner, ÖVP auf der einen Seite und die rechtskonservative FPÖ auf der anderen Seite, mit dem ORF über die Zukunft.
Ja, aber es geht nicht um den ORF, sondern um die Leute im ORF. Das wissen wir ja doch. Bei Regierungswechseln, also Farbenwechsel, will man natürlich auch, dass sich innerhalb der Führungsmannschaft die Farben wechseln. Ja, also so ist das. Und da muss man dann schauen, dass das einfach nicht abgebaut wird, dass das nicht umgefärbt wird, dass man so weiterarbeiten kann wie bisher. Manche sind dann ja nervös, schlafen schlecht oder so. Ich schlafe sehr gut, mir ist das wurscht.
Es hat ja in der Schweiz, Frau Spira, vor einiger Zeit eine Abstimmung gegeben, eine Volksabstimmung, ob man den öffentlich-rechtlichen Schweizer Rundfunk in dem Fall beibehalten will, dafür auch bereit ist, was zu zahlen. Das ist dann so ausgegangen, das ja. Wie wäre das in Österreich?
Das weiß ich jetzt nicht. Das hängt davon ab, da im Moment ÖVP und FPÖ in der Regierung sind und die Sozis sowieso den Öffentlich-Rechtlichen mögen, glaube ich, geht es gut aus. Das heißt, es wird gar keine Intimfragerei sein. Also man wird nicht abstimmen wollen, weil das sowieso relativ gut ausgeht.
Haben Sie denn, wenn diese Staffel möglicherweise Ihrer Liebesgeschichten und Heiratssachen die letzte sein könnte, noch ein journalistisches Projekt, was Sie beim ORF, mit dem ORF, für den ORF gerne machen würden, zum Ende Ihrer beruflichen Karriere hin?
Ich habe viele Pläne, Nur mein Problem ist, dass meine Gesundheit sehr angenagt ist und dass ich sozusagen mir mit 75 denke, ich habe es bewiesen, dass ich was kann und jetzt möchte ich gerne ein bisschen faul sein.
Sagt Elisabeth T. Spira ja. Im Deutschlandfunk Kultur. Das Gespräch mit der österreichischen Fernsehjournalistin Elisabeth T. Spira geht langsam seinem Ende zu. Aber ich muss noch eine Frage loswerden.
Ja,
ich kann Sie leider nicht sehen, Frau Spira, denn Sie sind uns aus einem Studio in Wien zugeschaltet für dieses Gespräch. Aber auf allen Bildern, die ich von Ihnen im Internet gefunden habe, tragen Sie immer schwarz. Auch heute?
Auch heute, ja.
Warum? Ja. Warum immer schwarz?
Ja, warum nicht immer schwarz?
Nur weil es also auch noch andere Farben gibt.
Ja, aber ich finde, schwarz ist die schönste Farbe. Erstens macht schwarz schlank und ja, und irgendwie man ist auch immer angezogen und ich mag Farben nicht an mir. Irgendwann habe ich beschlossen, in schwarz zu gehen. Und das finde ich eine sehr angenehme Farbe.
Vielen Dank, Frau Spira.
Gerne.
Unser Gespräch mit der österreichischen Fernsehjournalistin finden Sie auch als Podcast und als Audio on Demand im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Annette Riedl. Und morgen können Sie dann den Literaturwissenschaftler Rainer Stach hören im Gespräch mit meiner Kollegin Katrin Heise. Nach den Nachrichten geht es jetzt hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur erstmal weiter mit der Lesart.
Deutschlandfunk Kultur.
Die Weltzeit fragt in dieser Woche nach Innovationen. Heute in Rotterdam.
Take all the plastics from the river and this is the building material for the floating parks.
Ein schwimmender Park eröffnet heute auf der Maas, hergestellt aus Plastik, das aus dem Fluss gefischt wurde. Und in wenigen Wochen soll ein Kuhstall aufs Wasser.
Ich bin optimistisch, dass es geniale Leute gibt, die unsere Prinzipien neu erfinden. Und die schwimmende Farm und der Park aus recyceltem Plastik sind tolle Beispiele dafür.
Rotterdams Zukunft auf dem Wasser. Was bringen schwimmende Parks und Kuhställe? Heute 18:30 Uhr und im Podcast der Weltzeit.